Hallo und herzlich willkommen zum Wunderbar Together Podcast. Mein Name ist Olli Nerberich und zusammen mit meinem guten und wunderbaren Freund Felix Zeltner darf ich hier alle drei Wochen die coolsten Deutschen, die in den USA leben, treffen und sprechen. Und jetzt vor wenigen Tagen erst hatten wir Sebastian Vollmer hier zu Gast. Sebastian ist Footballspieler und zwar nicht irgendein Footballspieler, sondern der Footballspieler. Er hat 8 Jahre lang in der NFL, einer der härtesten Ligen der Welt, gespielt und ja, in der Phase sogar 2 Super Bowl Championships gewonnen. Das Gespräch mit ihm war sehr ehrlich, sehr tiefgreifend. Es hat mir enorm viel Spaß gemacht. Wir haben über seine Anfangszeit als Deutscher in den USA gesprochen. Wir haben über seine schlimmsten und schönsten Momente seiner Karriere gesprochen. Wir haben auch über die besondere Härte, die der Sport ja mit sich bringt, gesprochen, über das Verletzungsrisiko. Ich will gar nicht zu viel spoilern. Hört gerne rein in den Podcast und lasst euch von einem zweifachen Super Bowl Champion unterhalten. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, bis bald. Ciao.
Sebastian, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
Sehr gut eigentlich.
Wo treffen wir dich?
Ja, im Moment am Computer. Ansonsten, ich bin zu Hause in Florida. Sitze gerade schön im Garten, da bei mir gerade zu Hause 203 Kinder die Grippe haben. Von daher, ich bin geflohen.
Oha, 2 oder 3 Kinder. Wie viele sind es denn insgesamt?
Also 2 von 3. Eine ist in der Schule, meine Kleine, meine große Kleine. Meine 2 Jungs sind gestern mit Fieber und Grippe etc. aufgewacht. Ich hoffe, das dauert nur einen Tag oder 2. Aber im Moment ist gerade, wie man sich vorstellt, Männergrippe. Also es ist extra wehleidig heute Morgen.
Und du bist jetzt sozusagen geflüchtet aus dem Haus? Oder wo sitzt du gerade?
Ich sitze hier gerade im am Tisch im Garten und meine Frau übernimmt die schwere Arbeit und ich darf mit euch quatschen. Von daher, mein Tag fängt nicht ganz so stressig an wie ihre, aber es ist nichts Schlimmes, aber wie gesagt, ein bisschen krank.
Ja, Shoutout geht raus an deine Frau auf jeden Fall. Magst du unsere HörerInnen mal kurz mitnehmen? Also du hast gerade gesagt, sitzt im Garten, da gibt's ein Haus, du bist in Florida. Was gibt's denn so um dich rum? Was siehst du vor dir, hinter dir, neben dir?
Ich höre Vögel, ich weiß nicht, ob ihr das auch hört.
Bisschen, ja.
Ich hoffe, es stört keinen. Ansonsten, ich sag mal, da die Zuschauer es ja nicht sehen, ich sage jetzt einfach mal, ich sitze hier am Meer mit Palmen und ich sehe ein paar Bäume, ein paar Sträucher und irgendwie auch ein bisschen Staub hier auf dem Tisch, sehe ich gerade, also vielleicht könnte man den auch mal sauber machen. Also, aber nee, es ist ein ganz normaler Garten bei uns hier in Florida.
Und wo in Florida bist du und was ist das für eine Neighborhood? Bist du in einer Gated Community, wie das ja in vielen Florida-Ecken von Florida ist? Oder hast du so ein kleines Innenstadthäuschen? Wie ist das bei euch?
Bei uns heißt Santa Rosa Beach, ist eine kleine Strandstadt, Urlaubsstadt für viele. Wir haben es aber zum Hauptlebenspunkt gemacht und wir sind ja sehr nah am Strand, das stimmt. Und ist ein Städtchen, sagen wir mal, wie eine kleine deutsche Vorstadt, sagen wir mal, halt nur eben am Strand. So ein bisschen wie die Nordsee. So kann man es so ein bisschen vorstellen wahrscheinlich.
Und bei dir ist ja jetzt, wir sind ja hier am deutschen Nachmittag, am amerikanischen Vormittag. Was hast du heute bisher so gemacht? Wie sah dein Morgen aus? Abgesehen mal davon, dass du deine Frau mit den Kindern zurückgelassen hast.
Ja, schlechter Ehemann hier. ich stehe halt relativ früh auf, gehe dann ins Fitnessstudio oder aufs Fahrrad, trainiere ein bisschen, bringe dann meine Tochter zur Schule und dann nehme ich einen Podcast auf. Also der Tag ist noch relativ jung hier, aber...
Was heißt früh aufstehen bei dir, Sebastian?
Ich sag mal so gegen 5. Es war 5:30 normalerweise, aber ich versuch halt mit meinem Programm quasi fertig zu sein, bevor meine Tochter in die Schule muss. Oder dass wir noch zusammen frühstücken und dann bringe ich sie in die Schule. Also gegen 5, kann man Viertel vor, Viertel nach.
Und dann so gehst halt du ins Fitnessstudio oder Homeworkout oder wie kann ich mir das vorstellen?
Kommt auf den Tag drauf an. Also ich habe ein bisschen paar Sachen hier, aber dann viermal die Woche ins Fitnessstudio und sonst eben, wie gesagt, aufs Fahrrad oder Stepper oder Konditionstraining, so in der Richtung. Aber jetzt nicht mehr wie zu meinen alten Football-Zeiten, sondern eher, ich sag mal, für Gesundheit und ja, für zum Strand gehen.
Sag mal, was mich interessiert, wie fühlt sich das Leben in Florida gerade für dich an? Weil so richtigen Lockdown hattet ihr in letzter Zeit nicht mehr. Und wie geht das Leben? Geht das Leben ganz normal weiter oder ist das Leben wieder weitergegangen in Florida?
Ja, also wir hatten, ich war in Boston, als die Pandemie angefangen hat. Mein Sohn, mein jüngster Sohn, er wurde in Rhode Island geboren, das ist der Nachbarstaat. Wir haben für ein paar Monate wieder in Massachusetts gelebt. Wie gesagt, bevor die Pandemie angefangen hat, meine Frau war schwanger, wollten da denselben Arzt benutzen etc. Dann hat es angefangen, dann kam der Lockdown. Und in Boston ist es mit Sicherheit anders, oder im ganzen Nordosten in den USA wird es anders betrachtet und sind die Regeln deutlich anders als hier im Süden. Und wir waren dann da für knapp 6 Monate und ich meine, wahrscheinlich wie in Deutschland, ich war jetzt auch seit 1,5 Jahren oder so nicht mehr in Deutschland, also nur von meinen Eltern, Familie etc., was man halt so hört. Wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich vom Abstand, von den Maskenpflicht, von Läden, Waren zu etc. Long story short, kam dann wieder nach Florida, als mein Sohn ein bisschen älter war. Und was mich halt direkt, ich sage jetzt mal, schockiert hat, wenn du halt von einem Gebiet kommst, das extrem auf die Regeln achtet, wenn du nach Florida kommst und keiner trägt eine Maske und alles ist quasi offen, jeder ist am Strand und der Grocery Store oder der Lebensmittelladen ist komplett gefüllt und also kein Abstand wird gehalten etc. Also sind auf jeden Fall zwei Welten, je nachdem, welchem Staat, in welchem Gebiet man ist hier in den USA. Und Florida ist mit Sicherheit einer der, ich sage mal, am lockersten geführten Staaten hier.
Ich gehe da kurz dazwischen, Olli, klar, weil ich war im Frühjahr in Florida und mich hat das komplett umgehauen. Ich bin aus Deutschland, muss ich vorstellen, kam aus Deutschland, kompletter Lockdown und du steigst da aus. Und ich war in Orlando, also da der ganze Flughafen war voll mit Familien, die nach Disneyland gegangen sind, während ich gerade aus so einer Art Weltkriegspandemie da kam, in Deutschland alles zu ist. Und ich habe wirklich, ich konnte das nicht verarbeiten. Also mir war das, ich fand es echt uncool. Natürlich blödsinnig, weil ich verstehe auch, dass diese Familien irgendwie raus wollen und dass es da eine ganz andere Lebenskultur gibt. Aber ich war letztes Jahr auch im Panhandle, also im Norden von, Nordwesten von Florida.
Da sind wir gerade.
Da seid ihr. Ja,
also ich bin in der Panhandle.
Da ist ja nochmal eine ganz andere Stimmung. Da ist ja auch Trump Country und sehr, sehr, sehr rot und Beach ist quasi das Leben und so weiter. Und da fand ich es auch, da haben die Leute letzten Sommer Hardcore-Party gemacht. Also irgendwie eine Welt, die als die von Deutschland aus wirklich nicht so leicht zu verstehen ist.
Das stimmt. Das Einzige, was ich halt dazu sagen, ist, dass, ich meine, das Wetter ist natürlich hier sehr, von der Temperatur zumindest, sehr angenehm. Das heißt, viel oder alles wirklich dreht sich ja draußen ab. Das heißt, da ist ja nochmal ein Schutz, ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber da ist, ich sag mal, die Ansteckungsgefahr ist natürlich nochmal geringer, wenn sich alles halt draußen abspielt. Das heißt, du gehst zum Strand, je nachdem, wie voll es natürlich ist, du kannst da auch Abstand halten. Wobei ich jetzt ja vorhin erwähnt, das ist natürlich hier auch ein Urlaubsstädtchen, ein Urlaubsgebiet. Das heißt, während Spring Break etc. ist hier auch, also ist hier voll. Also da ist, ist wie Sommerurlaub auf Sylt, keine Ahnung, weiß noch nicht, aber das ist halt echt.
Eher Mallorca.
Ja, genau, ja, ist wie beim Ballermann, halt nur ohne die.
Ohne Schlager.
Keine Ahnung, was man da so anzieht, aber. Und, genau, stimmt auch. Aber es ist auf jeden Fall anders und ich glaube, da muss sich dann halt hier jeder selbst zurechtfinden, was er für angemessen hält. Und ich habe von meinen Freunden und Bekannten und Nachbarn etc., manche habe ich seit einem Jahr nicht gesehen, die sind ja nur in ihrem Haus im Prinzip oder gehen abends mal spazieren. Und andere sind, wie gesagt, jeden Tag am Strand und machen ihr Ding. Also ich glaube, das kommt so ein bisschen davon ab. Obwohl, da muss man halt auch sagen, dass halt jetzt hier sehr viele gespürt zumindest, was man halt auch so liest, viele Amerikaner schon geimpft sind. Ich glaube, da sind die Amerikaner den Deutschen voraus, einfach nur von den prozentualen Zahlen.
Du auch? Bist du auch schon geimpft?
Nee, ich hatte Corona und mir wurde gesagt, dass ich warten muss. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt auch nicht ganz genau, warum, was die Definition ist, aber anscheinend sind meine Antikörper oder Antibodies noch so hoch, irgendwie, dass dann jetzt die Impfung nicht ganz so gut wirken sollte. Sowas in der Richtung zumindest. Ich glaube, ich muss dann noch einen Monat oder so warten und dann kann ich meine auch holen. Aber hier kriegst du sie ja im Lebensmittelhandel. Also ich könnte jetzt hier irgendwo hingehen und dann kriegst du die Spritze und das ist durch. Also da ist, ist Drive-Thru bei Pharmacy, Lebensmittelhandel, überall.
In der Drogerie fährst du einfach rein, Schulter raus und dann Schulter zum Autofenster raus und fertig.
Richtig.
Wie hast du die Krankheit denn, wie hast du den Virus denn erlebt?
War echt heftig für mich. Also ich bin kein Mensch, der normalerweise krank ist und ich glaube, ich hatte auch nie eine echte Grippe. Und ich weiß, an einem Freitag saß ich an meinem Computer, meine Frau kam die Treppe runter. Ich weiß, innerhalb von so 15 Sekunden habe ich zu ihr gesagt, irgendwas stimmt nicht. Also es hat mich von einer Minute zur nächsten irgendwie so ein bisschen umgehauen. Und dann so langsam Fieber bekommen, Sonntag höheres Fieber und dann Montagmorgen war ich bei, keine Ahnung, 42 Fieber ungefähr und hatte war im Krankenhaus, hab dann wurde dann von Röntgen und die wollten mal gucken, ob es wirklich Corona ist und nee, stimmt gar nicht, nimm's zurück. Montag habe ich einen Test gemacht, war dann positiv und gesagt, ja okay, wird schon irgendwie. Mittwoch war es dann so richtig schlimm und dann ging's halt, jetzt in Fahrenheit, das war so 105 und dann geht's halt wieder runter, ich muss mal nachgucken genau, was in Celsius ist, aber 105 und dann 101, 105 und so weiter, ging hoch und runter. War da im Krankenhaus, konnten sie halt nichts machen, oder wurde halt gesagt, ja okay, doof gelaufen, kriegst du ein bisschen Sertalanol, also so ein Fiebersenkungs-Schmerzmittel quasi. Und dann war es das im Prinzip auch. Das ging dann für so 3-4 Tage hoch und runter und dann kam für mich halt die Atemnot. Also das Fieber ging dann, hat sich dann eingependelt bei, keine Ahnung, 38 oder so und dann, oder 39, jetzt nicht ganz so hoch, aber okay. Und dann war es für mich, also ich lag im Bett im Prinzip nur und konnte mich halt nicht nach links oder nach rechts umdrehen, um eine Wasserflasche zu holen. Extrem Atemnot, musste nach oben zur Dusche, hat bestimmt 10 Minuten gedauert, bis ich irgendwie 10 Treppenstufen hoch gegangen oder gekrochen bin, musste mich dann ins Bett legen, weil ich nicht mehr atmen konnte etc. Es war 2 harte Wochen, habe dann 12, 13 Kilo verloren während der Zeit, weil ich einfach nichts gegessen habe, ging es einfach nicht gut. Auf der anderen Seite, meine Frau, meine 3 Kinder hatten es auch, aber nichts. Also meine Kinder, ein paar Stunden, kurzes und nicht hohes Fieber, also erhöhte Temperatur. Meine Frau, ich sage jetzt mal 38, 5, 39, sowas in der Richtung, aber auch nur für den Abend. Dann ging es ja wieder gut und ich war im Prinzip weg für 2 Wochen.
Das ist krass. Du bist ja dein ganzes Leben immer wieder mit solchen Situationen konfrontiert gewesen. Dein Körper, dein Brain, alles ist darauf eingestellt, gegen solche Adversities, gegen so Widerstände, gegen so harte Situationen irgendwie anzugehen. Wie hast du das genutzt oder verarbeitet auch in der Zeit, dass du ja eigentlich trainiert bist für um mit Schwächen und auch mit dem Körper wirklich eine harte Auseinandersetzung einzugehen?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, da ist nochmal etwas anderes, wenn du physisch, ich sage jetzt mal, Probleme hast, Beinbruch, Kreuzbandriss, Schulter kaputt, sowas in der Richtung, und dann halt wirklich im Bett liegst. Aber ich meine, ich bin relativ jung, gesund, ernähre mich gesund, trainiere viel, war beim Arzt, war, was sie als nicht schlimme Infektion bezeichnet hatten oder als Medium. Also ich wusste, ich bin in keiner wirklich in Gefahr, wobei diese Atemnot, das war also das erste Mal, wo ich wirklich ja nicht genug Sauerstoff bekommen hatte, Gefühl zumindest. Es ist schon ein komisches, aber wirklich erschreckendes Gefühl. Aber am Ende, ich meine, was war ja keine Wahl. Also ich meine, es ist halt wie eine schwere Grippe oder wie, was willst du denn machen? Also klar, in den Tagen ist es, war es für mich nicht angenehm und ich glaube, wenn man meine Frau jetzt fragt, stand ich auch ein bisschen wehleidig. Aber ich meine, generell, das war dann jetzt auch wieder vorbei. Das, währenddessen war mir auch klar, dass die Woche danach, nachdem ich gesund bin, dass man dann zurückblickt und denkt, ja, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Und jetzt ist ein paar Monate her, war 2 Monate her und denke halt auch, ja, es war halt echt doof und war schlimm in der Zeit, aber jetzt zurückblickend, ich meine, da bin ich da halt auch irgendwie durchgekommen und habe mir da jetzt auch nicht so die mega Gedanken gemacht. Wobei ich muss halt schon sagen, es hat mich echt hart getroffen und wie gesagt, ich versuche mich einigermaßen gesund zu ernähren und was für mich zu tun. Wenn jemand, ich sage jetzt mal, ältere Herrschaften oder jemand, der halt vorbelastet ist mit Erkrankungen. Ich verstehe schon, dass das deutlich anders ausgehen kann als bei mir. Wie gesagt, ich war krank bei 2 Wochen und dann Gewicht war auch wieder drauf nach 2, 3 Wochen. Also es war alles in Ordnung, aber ich verstehe schon.
Und du hast auch keinen Long-Covid jetzt? Also du spürst auch nichts mehr davon, oder doch?
Eigentlich nicht, also ich wüsste nicht, ich bin ja manchmal ein bisschen K.O., aber wie gesagt, ich habe 3 kleine
keine
Kinder.
Keine Chance.
Und, man weiß nicht so genau,
kann auch an anderen Decken liegen. Aber ansonsten, ich weiß, also die Woche, nachdem ich kein Fieber mehr hatte und ich konnte wieder atmen etc., okay. Ich war bestimmt für 2, 3 Wochen danach einfach kaputt, einfach müde, bin auch kein Mensch, der mittags irgendwie einschläft oder so, das ist mir dann 2, 3 Mal passiert. Aber jetzt, wie gesagt, ich war Ende Januar, meine ich, jetzt geht's mir wieder ganz in Ordnung.
Es ist gut zu hören, mein Lieber. Du bist auch nicht der erste Gast, ja. Dem das widerfahren ist. Wir hatten Satou Sawali, die Basketballspielerin, vor ein paar Wochen zu Gast. Und die hat erzählt, wie sich quasi die ganze Mannschaft beim Spiel angesteckt hat. Dann auch noch die B-Mannschaft angesteckt hat beim nächsten Training. Und dann fiel da plötzlich wie so Dominosteine alle nacheinander um und aus. Mhm. Und auch für sie als Athletin mit ja auch einem super fitten Körper und Geist eine echt heftige Erfahrung. Aber danke, dass du das ja auch hier geteilt hast. Ja. Ja, genau. Und ich finde das halt cool, dass man auch darüber redet und auch zugibt, dass das jetzt nicht irgendwie so mal schnell eine Grippe war, sondern dass man da, ja, wie du sagst, im Bett liegt und sich nicht mal umdrehen kann. Also ich ganz ehrlich, ich hätte mir in die Hosen gemacht vor Angst, wenn man dann die Nachrichten noch liest und so. Also finde ich krass, wie du da anscheinend ja schon ziemlich gut durchgerutscht bist, ne? Trotz allem.
Also ich bin, wie gesagt, jetzt nicht auch nicht der, also physisch einfach, als ich noch Football gespielt hatte, klar wirst du für jedes Ding irgendwie durchgerünscht und kontrolliert etc., damit du halt spielen kannst. Bin jetzt aber normalerweise nicht der Mensch, der direkt zum Arzt läuft. Und da war schon irgendwie klar, hat meine Frau gesagt, okay, wenn es jetzt, wie gesagt, zu 106 geht, ich muss jetzt mal nachgucken, was, wie gesagt, in Celsius ist. Auch gesagt, okay, dann muss ich halt hin, weil irgendwann, in Anführungsstrichen, kocht dir halt das Blut und irgendwann muss man auch da ein bisschen intelligent mit umgehen. Aber wie gesagt, jetzt rückblickend war es alles okay, aber wie gesagt, wissen wir alle, kann auch anders ausgehen.
Jetzt bist du wieder der Papa mit 3 Kindern, der eigentlich immer erschöpft ist und ich genau weiß, warum. Das kenne ich. Sebastian, zu deinen eigenen Wurzeln zurück, als du noch klein warst und deinem Papa auf die Nerven gegangen sind. Wir gehen mit unseren Gästen immer auf so eine kleine Reise zurück in die Heimat, in die Kindheit. Wo bist du denn, wo kommst du denn her? Wo bist du geboren? Wie bist du aufgewachsen? Vielleicht, was ist so ein Bild, was du uns mitbringen kannst aus deiner Kindheit, aus deinem Elternhaus? Vielleicht gibt es eine Szene oder eine Erinnerung, wo du sagst, ja, wenn ich daran denke, dann und das für euch so kurz male, dieses Bild, dann wisst ihr eigentlich, wie ich groß geworden bin.
Ich bin in Düsseldorf geboren, bin aber relativ schnell, damals bei Neuss in Nordrhein-Westfalen, umgezogen mit meiner Familie, also meine beiden Eltern und habe eine ältere Schwester, Stephanie, und haben da lang gelebt und sind dann nach Karst umgezogen, also nicht weit von North weg. Und meine Familie lebt da immer noch und ich bin auch gerne häufig zu Besuch, jetzt mit Corona leider nicht, aber hoffentlich bald wieder da. Ich glaube, die Szene, als du mich jetzt gerade gefragt hast, was direkt halt reinkam, war, ich weiß noch, ich habe mit meinem Vater damals Fußball gespielt. Also wirklich den Ball einfach nur hin und her gekickt. Und ich glaube, das war so ein bisschen dieses, wie ich halt aufgewachsen bin. Eine kleine Stadt, am Wochenende immer irgendwas mit meinem Vater gemacht, von Fahrradtouren von Holland nach Nordrhein-Westfalen, von Fußball gespielt, zum Fußball gegangen. Hab dann viel Sport gemacht auch, aber ich würde sagen generell dieses, wirklich eine gute, zufriedene, schöne Jugendzeit und Kindheit gehabt. Bis hin halt zum Abitur und bin dann halt, wie gesagt, in die Staaten gekommen. Aber bis dahin wirklich, also mir hat es an nichts gefehlt, alles war schön. Von Umfeld sicher, also war einfach eine schöne und gute.
Und deine Eltern, Kindheit. Was sind die von Beruf? Haben die irgendwas mit Sport zu tun oder gar nicht?
Nö, gar nicht. Mein Vater hat lange Zeit für die Stadt Düsseldorf gearbeitet, ist jetzt mittlerweile in Rente und meine Mutter hat aufgehört zu arbeiten, als ich und meine Schwester geboren wurde und dann ich kurz danach und hat uns dann großgezogen. Aber auch, wie gesagt, ich kam halt aus der Schule, meine Mutter war da, es war halt immer irgendwie jemand im Haus, der uns ja von den Dingen, die Mütter halt so machen, von Essen gekocht oder Wäsche gewaschen und oder von der Schule abgeholt, wie auch immer, was man halt in dem Alter so brauchte. Und wie gesagt, ich glaube, so dieses Typische, was man sich halt irgendwie idyllisch vorstellt, so war es halt auch ein bisschen bei mir. Und das war halt, ja, wie gesagt, war eine schöne, ist immer noch eine schöne Stadt und bin da auch gerne noch zu Besuch.
Du bist dann, Sebastian, relativ spät, würde ich fast behaupten, mit 15 Jahren, so habe ich es zumindest gelesen, zum Football gekommen. Wie eigentlich? Interessiert mich.
War sogar noch später.
Ach, krass.
Ich meine, es war 16 oder 17 gewesen. Es war 9, warte mal, 15, nee, kann sogar sein, ich glaube, es war 16. Ja, ganz komisch, also ich hatte mit Fußball angefangen, war dann kurz danach im Neusser Schwimmverein, habe dann beides gleichzeitig gemacht und musste mich dann halt für etwas entscheiden, einfach weil, ich sag mal, beide Seiten wollten, dass ich mehr trainiere für den jeweiligen Sport. Habe mich dann für Schwimmen entschieden und war da auch relativ erfolgreich und hatte auch echt eine gute Zeit. Habe dann mit, ich glaube, so 14 circa aufgehört und habe dann nichts gemacht. Also vom 7, 8, 9 Mal pro Woche im Wasser zu gar nichts machen, hat jetzt beim Körper nicht unbedingt gut getan. Von wegen, man wird halt ein bisschen ja, breiter in der Statur. Ich bin eh schon groß und dann wird die Speedo Hose ein bisschen enger. Dann kam halt jemand im Gymnasium, mit dem ich in die Stufe oder in der Stufe gegangen bin, kam zu mir hin und meinte, ob ich nicht mal Football ausprobieren wollen würde. Kannte jetzt Football eigentlich gar nicht, nur von, damals gab es noch NFL Europe, also die Rheinfire waren in Düsseldorf, aber ansonsten aber kannte von den Regeln her, was man da so macht, eigentlich gar nichts. Sind dann so ein bisschen zu den lokalen Clubs gegangen und habe mich dann am Ende wirklich für Düsseldorf entschieden. Ich fand es einfach, Düsseldorf Panther, die ist ein absolut professionelles, oder in meinen Augen zumindest damals, professionelles System hatten und gute Coaches. Und Steffen Breuer, damals der Head Coach, absolut eine faszinierende Person. Da habe ich halt direkt irgendwie gefesselt und dann kam ich da im Prinzip hin und bin dann da auch irgendwie stecken geblieben und natürlich eine Größe, ich war damals halt schon mit dem Alter irgendwie 2 Meter groß und knapp 100 Kilo, da hat sicherlich geholfen, einfach von, ja, wusste zwar nicht, was ich machen sollte, war aber einfach größer und stärker als alle anderen und von dem bin ich dann irgendwie in dem Sport da hängen geblieben.
Du hattest eben gesagt, du hast mit Fußball angefangen, hättest du auch eine Fußballer-Profikarriere anstreben können? Warst du sehr gut im Fußball?
Wahrscheinlich viele rote Karten. Also ich glaube, der körperlich betonte Stil, weiß ich nicht, ob die Fußballer das so gerne gehabt hätten. Ich war ganz in Ordnung, war aber echt noch sehr jung und hat auch viel Spaß gemacht und bin auch gerne hingegangen. War aber, ich glaube, jetzt zurückblickend ein besserer Schwimmer als ein Fußballer. Und dann hoffentlich ein besserer Footballer als ein Schwimmer.
Und wie hast du dann diesen Sprung in die USA hingekriegt? Ich meine, das ist ja ein Quantensprung. Das ist ja nicht einfach mal ein Flieger und rüber, sondern das ist ja in vielerlei Dingen Quantensprung. Auch, glaube ich, weil du kaum Englisch gesprochen hast, ne?
Richtig. Also ich meine, wie gesagt, hat ein Abitur in Deutschland hingelegt und Englisch natürlich ein Pflichtfach. Also gar kein Englisch ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit Sicherheit war ich kein 1- oder 2er Schüler im Englischen zumindest.
Ja, und wir lernen ja auch British English in der Schule, ne? Das bekommt ja auch noch dazu.
Ja, das auf jeden Fall. Und dann, um ganz kurz vorzuspulen, bin dann nach Houston gekommen. Aber da gibt es halt auch nochmal diesen Texas Twang and Slang. Verstehst du eh nichts, was die von dir wollen. von daher hat es da auch noch ein bisschen was gedauert, aber jetzt nochmal zurück. Also wie gesagt, war relativ erfolgreich im deutschen Football, hab dann da für die Nationalmannschaft gespielt. Dann gab es eine Europa-Auswahl, die dann in den Global Junior Championships gespielt hat. Das war ist immer noch ein Tournament, das die Woche vor dem Super Bowl in der Super Bowl stattgefunden hat. Heißt, Europa spielte gegen Mexiko, Japan, USA und Kanada. Und da kann man sich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, beweisen. Das weiß ich aber nicht, ob das halt viel damit zu tun hatte. Wobei ich da einen Coach kennengelernt habe, Jeff Rambold, der alles für mich in Bewegung gesetzt hat, um mich entweder in die NFL Europe oder ans College zu bringen. Er wollte allerdings, oder meinte, dass College die bessere Wahl sei, denn als NFL Europe Spieler wäre man ein Profi gewesen und als Profi kann man nicht mehr ans College. Das heißt, die Tür wäre zu gewesen. Du kannst aber vom College halt noch in die NFL Europe. Ich glaube, damals hatte noch keiner wirklich gedacht, dass der Sebastian hier mal Profi oder NFL-Profi wird. Aber er hatte quasi alle seine Freunde angerufen, die kamen zu unserem letzten Spiel, das war die, um die deutsche Meisterschaft in Darmstadt damals. Habe alle Positionen im Prinzip gespielt, hatte echt ein gutes Spiel hingelegt, glücklicherweise. Und dann habe ich ein paar Scholarships angeboten bekommen, wollte eigentlich zu Louisiana Tech, wo Jeff Rambold, der Offensive Coordinator des Team Europes, damals gecoacht hatte, hat aber irgendwie nicht funktioniert. Habe mich dann für Houston entschieden und Thomas McGahee war damals so mein Ansprechpartner. Er ist jetzt Coach bei den Giants, bei den New York Giants, NFL-Team, und hat hast einfach direkt eine Bindung irgendwie aufgebaut von jemandem, der. Es gibt halt so bestimmte Menschen im Leben, die nur das Beste für jemand anderen wollen, ohne etwas zurückgezahlt zu bekommen. Und wie gesagt, Steffen Breuer, Jeff Rambold, Thomas McGahee, solche Menschen haben mir im Prinzip dabei geholfen, diesen Schritt zu gehen. Der war auch echt schwer. Also zurückblickend bin ich dadurch gewachsen, aber in dem Fall gerade Abitur gemacht, sich dann zu entscheiden, ich ändere mal mein Leben und gehe mal in die Staaten. Das war auf jeden Fall eine schwere Entscheidung, mit der ich mich lange rumgeplagt habe.
Ich muss jetzt schon nochmal auf die Sprache zurückkommen, Sebastian, weil ich meine, das ist ja nun mal der Kit für alles. Also wenn man in einer anderen Kultur ankommt, wenn du mit der Sprache Probleme hast, hast du mit allem Probleme. Ich stelle mir das jetzt so vor, du kommst da hin, ein Riesenkader, eine Riesenkonkurrenz, du bist aber gleichzeitig auch irgendwie der gut aussehende Rookie aus Deutschland, hast vielleicht dein erstes Date und dann sitzt du da und dann sagt die irgendwie, howdy y'all, und du denkst dir, hey, wo bin ich denn hier gelandet? Also nimm uns mal mit in diese Zeit, wie hast du das hingekriegt? Und vielleicht erinnerst du dich auch noch an eine Situation, wo du echt einen Kulturschock hattest.
Also es ging hin und her, Trainingslager hatte schon angefangen, hatte ein paar Probleme, mein Visum zeitlich zu bekommen. War dann, wie gesagt, ein bisschen verspätet und kam dann irgendwann in Houston an und da hat mich jemand abgeholt, eine große, kräftige Statur, kam mal zu mir hin und meinte, ja, komm mal mit. In dem Fall, das muss Thomas McGahee sein, weil ich hatte aber ihn nur einmal kurz bei diesem Darmstadt-Spiel damals getroffen, hat mir seine Visitenkarte gegeben und gesagt, hier ist ein Scholarship. Das war es dann aber im Prinzip auch. Dazwischen kam dann halt noch Zivildienst etc. und dann nochmal warten. Das waren knapp 2 Jahre. Bin dann halt bei ihm ins Auto gestiegen. Jetzt sind wir zu einem, ich glaube, es war Denny's, das ist ja so eine, eine Restaurantkette. Bin da hingefahren, keiner hat verstanden, was er von mir wollte. Dann sitzen halt am Tisch und da kam der Kellner halt ständig hin und schüttet halt Wasser nach. Für mich war es halt unverständlich, dass, es ist Kranwasser, also es ist kein Mineralwasser, sondern ist, Chlorwasser, aber die schütten halt ständig nach und in dem Fall wollte ich halt, die schütten ja nach, nachdem du einen kleinen Stück getrunken hast. Für mich war es, aber ich muss jetzt hier jedes Mal $2-3 zahlen für mein neues Glas Wasser. Hab dann halt im Prinzip mich geweigert, irgendwas zu trinken, nicht wissend, dass in Amerika kriegst halt Wasser umsonst. Komm dann irgendwie zu ihm hin, bin da völlig erschöpft, Zeitverschiebung etc., schlaf bei ihm auf der Couch. Weiß noch, NFL Network läuft im Fernseher, schlaf dann irgendwann, bist auch irgendwie nervös, Handy funktioniert nicht. Er wacht dann auch und mich um 3:30 hat er mich aufgeweckt, musste halt zu der Facility gehen, er fährt zur Tankstelle, holt sich eine Red Bull und bist halt irgendwie da und ich bin halt in meiner, keine Ahnung, Dreiviertelhose, Dieselschuhe, enges T-Shirt, Messenger Bag, komm da halt dahin, geh in die Umkleide und irgendwie wie, als würdest du in so einen Club gehen und die Musik hört auf. Alle gucken dich halt an, weil ich wurde halt angepriesen als der 2 Meter 5, 150 Kilo Mensch, der die Offensive Line hier irgendwie rettet. Kam aber hin, zwar groß, aber echt dürr, ein bisschen über 100 Kilo, oder dürr in Anführungsstrichen für Football-Verhältnisse. Und alle gucken halt an und denken, okay, was haben wir denn da geholt? Und da fangen halt, ja, ich meine, die Spieler waren alle nett und ich weiß, sie haben mich dazu Dingen eingeladen, du verstehst dann irgendwie Barbecue, verstehst dann so 1, 2 Wörter in einem Satz. Ich sag's halt, keine Ahnung. Also ja, ich war auf jeden Fall verloren und habe mich versucht, da zurechtzufinden und am Ende hat's funktioniert, aber es waren die ersten paar Tage, waren schlimm.
Aber Sebastian, da gab's doch irgendwie einen Trick. Also ich habe dein Buch gelesen und irgendwie hast du die Anweisung bekommen, dass du jeden Tag 2 Budweiser trinken solltest und 2 Sandwiches mit Peanut Butter. Also das Gewichtproblem hast du relativ schnell in den Griff bekommen.
Richtig. Das, ja, obwohl ich hatte für mich, ich dachte zumindest, gehofft, sagen wir mal, dass ich quasi am Anfang erstmal ein Auslandssemester mache. Heißt, für mich war es irgendwie klar, ich bleibe jetzt hier nicht. Dachte, okay, mehr als 6 Monate, lerne Englisch, habe mich in Köln in der Uni eingeschrieben, wurde angenommen und dachte, okay, machst du es halt nächstes Semester. Hab dann sogar Gewicht verloren in meinen ersten 6 Monaten, weil ich einfach geweigert hatte, ja, so viel Gewicht zuzunehmen, wie es halt in Amerika einfach sehr, sehr einfach ist. Einfach durch die Essensweise, die vielen Fast Food.
Und weil du dich immer geweigert hast, das Wasser zu trinken. Ja, so geht's halt auch einfach nicht.
Siehst du mal, ist richtig. Ja, das muss man halt auch erstmal. Oder ich hatte, ich saß halt in so einer kleinen Dormroom mit Kakerlaken und es war halt echt, ich sag halt mal, nicht die ja, schönste Ambiente, aber war auf jeden Fall, ich hatte da so eine kleine Kochplatte, hab mir ein paar Nudeln gemacht und dachte, ich hätte mir Tomatensoße geholt. Schütte die halt da drauf, esse und auf einmal fängt der Mund halt an zu brennen, war aber, weil es so Hot Sauce war, die ich halt aus Deutschland irgendwie nicht kannte damals. Dann noch schön heiß gemacht und dann einfach Dinge, die, wenn du die bestimmten Wörter nicht kennst und alles sieht halt irgendwie anders aus, versuchst dich da so alleine durchzukämpfen. Es gab da auf jeden Fall die ersten 6 Monate Probleme, die ich ja bewältigen musste. Wobei halt auch Erfahrungen, heute kann ich darüber lachen, in dem Fall, in diesem Moment denkst du halt auch, was machst du eigentlich hier? Aber sich halt durch diese, ich sag jetzt mal, sind jetzt keine Tiefschläge, aber durch diese Probleme durchzukämpfen, da hat mich schnell, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen zum Mann gemacht, muss man halt schnell erwachsen werden und kann halt nicht immer irgendwie Mama und Papa anrufen und zu sagen, helf mir mal aus, sondern irgendwie muss es halt auch alleine schaffen und
aber jetzt
halt
nochmal zurück zu Ollis Super Size Me Frage hier. Peanut Butter and Jelly und Budweiser, wie lange hast du das durchgezogen?
Muss ganz ehrlich sagen, habe ich, wenn sie mich beobachtet haben, wahrscheinlich gemacht, aber halt jetzt jeden Abend ein Bierchen zu trinken oder auch so ein, was sie halt hier nennen, es gibt halt hier Bud Light, was wir wahrscheinlich so vom Namen erkennen und dann Bud Heavy, das ist halt normales Budweiser, heißt einfach nochmal doppelte Kalorien. Ich meine, das ist, irgendwann macht man sich halt auch Gedanken, ja, als Offensive Lineman musst du halt groß und kräftig sein, aber kräftig meine ich halt auch irgendwann fett, aber im wahrsten Sinne des Wortes, Fett nützt dir natürlich als Sportler jetzt auch nichts, also sich dann halt nur mit, ja, sich in so ein Puddingpanzer anzu fressen würde, ist vielleicht auch nicht unbedingt die beste Methode, von daher habe ich meine Ernährung dann relativ schnell versucht zumindest umzuändern. Wobei es gab natürlich auch viel McDonald's etc., das muss man halt alles erstmal lernen.
Also man muss vielleicht auch für unsere Zuschauer nochmal ganz kurz erklären, deine Aufgabe als Footballspieler in der Offensive Line war es, über mehrere Jahre hinweg den Tom Brady, den Quarterback, zu beschützen. Und da brauchst du einfach, bitte korrigier mich Sebastian, ein gewisses Kampfgewicht. Und du hast über 5 Jahre, die du ja, in Amerika dann gespielt hast, hast du 25 Kilo dann auch zugenommen. Nicht nur natürlich, also auch viel durch Trainieren und nicht nur durch wahrscheinlich Budweiser und Sandwiches, aber das muss man auch erstmal schaffen.
Ja, wobei, das ist im College gar nicht so unüblich. Du kommst ja natürlich auch in deiner, ich sag jetzt mal, Prime-Wachstumsphase. Du bist ja gerade Anfang 20, vorher nie trainiert, auf einmal gehst du halt von, also ich war vielleicht 2, 3, 4, 5 Mal im Fitnessstudio in Deutschland, aber ich meine, du läufst halt irgendwie ums Haus mal, machst ein paar Liegestütze, ein paar Sit-Ups, aber das ist ja kein richtiges Training. Auf einmal ist es halt Hardcore, ist es dein Job. Also du gehst vor der Uni, dann gehst du kurz in die Uni und das ist wirklich nebensächlich in dem Fall, weil es geht halt weiter zum Training danach. Und für 5 Jahre wirst du halt, bist du in einem im Prinzip Trainingslager, wo du halt nur ein Fitnessprogramm, das komplett auf dich zugeschnitten ist, um dich halt groß und kräftig zu machen. Das, wie gesagt, also ist das gar nicht so untypisch. Also viel Muskelmasse aufgebaut auf jeden Fall, aber natürlich auch Fett. Das stimmt mit 20, 25 Kilo in den 5 Jahren, das stimmt so 5 Kilo pro Jahr, das stimmt. Und dann halt nochmal ein bisschen mehr in der NFL. Ich meine, ich war zu meinen kräftigsten Zeiten in der NFL knapp 146 Kilo, sowas in den Dreh. Bin jetzt aber auch, ja, das ging dann auch relativ schnell wieder runter, weil ich meine, das sind natürlich Gewichte, die, ich sage jetzt mal, im normalen Leben jetzt nicht unbedingt hilfreich sind. Das ist mir so gar nicht aufgefallen, aber ich meine, wenn du jetzt hier, ich sage jetzt mal, zu einer, in ein Flugzeug gehst und du kriegst halt diese Angstblicke von Leuten, die sagen, hoffentlich sitzt der nicht neben mir. Und ich sage, ja, was soll ich jetzt machen? und halt, oder du gehst halt Restaurant und sagst, zweimal das Essen bitte. Und die Leute gucken dich dann an, als wirst du völlig bescheuert. Es wird halt einfach zu der Routine und alle Leute, die du halt irgendwie kennst aus deinen Spielzeiten, machen es ja auch so. Es ist ja deine Realität und dein normales Dasein. Wobei, wenn du halt als Anfang 30-Jähriger merkst, oh, die Treppenstufen werden schon echt anstrengend. Knie tun weh, Knöchel tun weh.
Warst du manchmal wie so aus so einem Comic, dass du was in die Hand genommen hast und ist kaputt gegangen oder du hast irgendwie eine Tür zugemacht und die ist in Scherben geflogen?
Ich war ein sehr kräftiger Mensch, das stimmt. Wobei ich eher tollpatschig, also jetzt nicht von wegen Dose kaputt, sondern eher, keine Ahnung, hab die Tür nicht gesehen oder keine Ahnung, Fuß gegen die Wand, keine Ahnung, irgendwie Treppe. Aber durchs Gewicht, ich war bei Kenny Chesney, das ist ein Country-Sänger hier, bei ihm zu Hause in St. John, nicht zu Hause, in einem Urlaubshaus, wie auch immer, saß halt draußen auf der Veranda, hab mich halt schön auf seinen Holzstuhl gesetzt, der bricht halt unter mir zusammen.
Nein. Okay. Ja. Wieder der Footballspieler.
Ja, danke dir.
Genau. War nur das Erbstück vom Opa.
Ja, ja fand er jetzt wahrscheinlich nicht so. Naja, war es kein Ding, aber dass solche Dinge passieren dann natürlich. Oder wenn du halt, keine Ahnung, irgendwie checken musst, wenn du irgendwie, keine Ahnung, da ist eine Liegematte oder irgendwas, dann musst du halt immer echt gucken, was für Kilogramm da halt zugelassen oder welche Gewichte halt zugelassen sind. Alles Kleinigkeiten, hat mir echt ein schönes Leben ermöglicht, aber für mich war es klar, als ich in Rente gegangen bin, das Gewicht muss halt jetzt auch relativ schnell wieder runter und bin zum Glück ein Mensch, der viel und schnell Gewicht hoch und aber auch wieder abnehmen kann.
Diese 25 Kilo, die haben sich ja auch bewährt. Du bist dann, ich fasse mal ganz kurz zusammen, weil 2009 bist du dann im NFL-Draft, ich glaube sogar als erster Spieler, der in Deutschland das Footballspielen gelernt hat, gepickt worden. Von den Patriots und konnte sich da auch 8 Jahre behaupten. Das ist fast dreimal so lang wie die durchschnittliche Karriere eines NFL-Spielers, die im Durchschnitt ungefähr 3,3 Jahre dauert, habe ich gelesen. Sag mal ganz kurz, wie hast du es geschafft, so lange auf hohem Niveau Football spielen zu können?
Glaube an harte Arbeit. Es ist jetzt so eine Floskel und jeder denkt, ja, ich arbeite hart, aber ich glaube, in der NFL muss man das Ganze halt nochmal intensivieren. Und für mich war es halt irgendwie klar, vielleicht bin ich nicht der Talentierteste, aber zumindest weiß ich, dass niemand härter an seinem Job arbeitet als ich. Vielleicht genauso viel, aber nicht härter. Mhm. Das war so mein Mantra und ich war da versucht, immer der Erste im Lockerroom zu sein. Morgen ist der Letzte, der rausgeht, um halt noch mehr Film zu gucken, um noch mehr zu trainieren. Habe mich mit Ernährungsberatern getroffen, habe, keine Ahnung, mich mit Coaches aus der aller Welt irgendwie unterhalten, ob es da irgendwelche Kniffe gibt, um besser zu werden. Mit alten Spielern, die erfolgreich waren, vielleicht haben die irgendwas. Versucht immer irgendwie was dazu zu lernen, um mich irgendwie zu behaupten. Und ist halt ein extremer Druck in der NFL, der aufgebaut wird, um da halt zu stehen. Das ist halt ein stetiger Konkurrenzkampf. Ich meine, das sind deine Freunde, mit denen du im Lockerroom bist. Auf der anderen Seite wollen sie halt aber auch, ich war halt ein Startup, da war ich Stammspieler. Aber da ist halt jemand, mit dem du abends, sag jetzt mal, ein Bierchen trinken gehst, der aber deinen Job will. Mhm. Der will halt, dass du entlassen wirst und dass er spielt. Das ist halt auch eine komische Dynamik manchmal. Aber das ist halt alles Teil der Sache. Und ich meine, das ist in jedem Sport so und wahrscheinlich in jedem anderen Beruf ja irgendwie auch. Jeder will irgendwie die Karriereleiter hoch und da muss halt jemand erstmal von weg, wenn man diesen Job halt hat.
Wenn du auf deine Laufbahn zurückguckst, Sebastian, da gibt's ja Highlights ohne Ende. Also 2 Super Bowl-Titel, das ist ja einfach nur krass. Also 2014, 15 und 16, 17 diesen riesen Pott zu holen, wo man dann plötzlich in der ganzen Welt auch gesehen wird, wo Millionen Leute auf einen gucken. Aber dann auch, ja, Tiefschläge. Was würdest du denn rückblickend sagen? Ich grätsche jetzt wirklich mal rein in die Dark Moments. Was war so der schlimmste Moment deiner Footballer-Laufbahn?
Schlimm ist relativ. Also ich habe in meinem ersten Buch geschrieben, die Verletzungen, die sich wie ein roter Faden durch meine Karriere durchgezogen haben. Das sind halt Tiefschläge, die für mich zur Normalität wurden und halt immer dieser, ich sage jetzt mal, Kampf um ja, wieder quasi zurückzukommen und diesen Druck zu verarbeiten, den ich eben beschrieben habe. Du hast halt irgendwie Sorge, dass du deinen Job halt verlierst durch etwas, das nicht wirklich deine Schuld ist. Mir ist jemand ins Bein gefallen, hat mir mein Bein irgendwie so 8 Stücke gebrochen. Man will es denn da machen? Also ich meine, da kannst du viel trainieren, wie du magst. Das Ding bricht halt irgendwann, wenn der unglücklich halt jemand da reinfällt und wirst halt sofort operiert und du läufst das Krücken und kannst nicht laufen und du siehst halt, wie dein Backup irgendwie einen relativ guten Job machst und versuchst dich halt da wieder reinzuarbeiten. Und das sind Dinge, die muss man halt auch, glaube ich, erstmal verarbeiten. Und ich bin halt jemand, der nicht wirklich unbedingt auf, ich sag, etwas positiv oder versuche zumindest, das positiv oder negativ zu sehen, sondern eher als it is what it is, seine Erfahrung, so ist es halt. Und was muss ich tun, um da in Anführungsstrichen wieder rauszukommen oder besser zu werden oder da durchzukommen? Wie löse ich dieses Problem, sagen wir mal, wenn es wirklich ein Problem ist?
Du hattest gerade ganz kurz Verletzungen angesprochen. Das hat sich irgendwie so durch seine gesamte Karriere durchgezogen. Ich habe in mehreren Artikeln recherchiert, du bist insgesamt 12 Mal sogar operiert worden. Es gab 2 Beinbrüche, es gab einen Bandscheibenvorfall, es gab eine Rückenverletzung. Du hast ja das Kahnbein gebrochen, was ich bis dato gar nicht kannte, dass es das gibt. Rechtes Kreuzband zerrissen, Fuß ausgekugelt. Mich interessiert, unter welcher Verletzung leidest du eigentlich bis heute?
Also es ist nicht nur eine. Ich glaube, generelle Arthrose ist einfach ein Teil meines Körpers und meines Daseins. Vor allen Dingen natürlich in der Schulter, Hüfte und Rücken, die einfach so viel Belastung an den Teilen, die ich jetzt gerade genannt habe, wo ich jeweils zweimal operiert, das hört sich alles relativ schlimm an. Heute geht es mir einigermaßen gut. Ich kann alles mit meinen Kindern machen, das ich machen möchte. Am Ball werfen wäre jetzt für mich schwierig, zumindest mit meiner rechten Hand, einfach weil ich da halt keinen Knorpel mehr habe in meiner rechten Schulter. Aber deshalb ist auch ein Grund, weshalb A, ich Gewicht verloren habe und B, ich versuche es gesund zu ernähren und C, halt immer noch jeden Tag irgendwie was Sportliches mache, zumindest in meinem Rahmen, was halt für mich irgendwie gut tut. Und ich merke es halt auch physisch, aber auch mental, wenn ich es nicht mache, wenn ich nicht so lebe, geht es mir nicht so gut wie als wenn ich wirklich trainiere und wie gesagt mich gesünder ernähre. Mhm.
Du weißt bereits heute, dass du, vielleicht stimmt es auch gar nicht, ist auch das, was wir gelesen haben, dass du irgendwann ein künstliches Hüft- und Schultergelenk brauchst. Ist das korrekt?
Ja, ich meine, das ist es wurde mir zumindest so gesagt. Das ist lässt sich ja immer debattieren. Auch Ärzte wissen nicht alles. Ja. Im Moment, wenn mein Körper so bleibt, wie er jetzt ist, werde ich es nicht brauchen.
Okay.
Wenn es allerdings wie im Alter die Arthrose natürlich weitersetzt, noch mehr Knorpel geht oder Schmerzen. Ich glaube, es ist einfach, kann ich das, was ich machen möchte, mit meinem, ich sage jetzt mal, mit dem natürlichen Gelenk alles so machen, dann werde ich es nicht brauchen. Wie man, hoffe ich, bei uns hupt.
Ja.
Aber ansonsten eigentlich alles okay, aber wie gesagt, in 20 Jahren kann das alles anders aussehen und aber ich kann mir jetzt halt nicht die Zeit jetzt vermasseln für Sorge, was vielleicht in 10, 20, 30 Jahren passiert oder nicht passiert.
Das sind ja ziemlich heftige, ich sag mal, Opfer auch, die du bringen musstest aufgrund deiner Football-Karriere. Mich interessiert, würdest du mit dem Wissen von heute, also weil du weißt jetzt, was so eine Profi-Footballer-Karriere mit sich bringt, nochmal Footballspieler werden?
Ja, also ich meine, ich bin nicht in meine Karriere blauäugig reingegangen und gesagt, ich spiele für 10 Jahre und alles gut danach. Also wer das macht, ist vor allem heutzutage mit Internet und mit was man halt so liest. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen anstrengt und ein bisschen recherchiert, sollte man eigentlich wissen, was auf einen zukommt. Und ich meine, ich kenne Spieler, die haben 20 Jahre gespielt, sind in der Hall of Fame, sind knapp 70 Jahre alt, denen geht's ganz okay, klar, das Knie mal weh hier und da, aber alles gut. Und klar sind das die besseren Stories zu sagen, ich wurde 12 Mal operiert und Arthrose hier und da. Da muss man halt auch ehrlich sein und sagen, es hat mir natürlich auch ein Leben ermöglicht, das ich absolut liebe. Und ich meine, es ist, wie gesagt, morgens, hier hat meine Tochter heute Morgen zur Schule gefahren, mir knallt gerade die Sonne ins Gesicht. Also es könnte durchaus schlimmer sein. Es hat mir, wie gesagt, der Sport hat mir absolut viel ermöglicht. Und Felix hat es eben erwähnt, dieses zweimal den Super Bowl gewonnen zu haben. Habe alles irgendwie in meinem Sport erreicht. War ein All-Pro, habe mit einem der größten Spieler, den es je gab, gespielt. Also long story short, ja, ich würde es nochmal machen, aber ich glaube, jeder muss diese Entscheidung selbst treffen und ich glaube, jeder muss wissen, dass und welche Konsequenzen möglicherweise auf einen zukommen. Mhm.
Du hörst dich an, also du kriegst so viel, du hast so viel auf die Reihe gekriegt, du hast so hart gearbeitet, du hast so viel Wahnsinn, ausgehalten. Ja. Gibt es eigentlich irgendwas, vor was du ja am meisten Angst hast? Also gibt es überhaupt irgendwas, vor was du Angst hast?
Hatte eine ähnliche Diskussion hier vor ein paar Tagen. Angst ist ein schwieriges Wort zu definieren für mich. Weil ich glaube, Angst hat etwas damit zu tun, mit den möglichen Konsequenzen. Ich glaube, dass vieles in unseren Köpfen halt passiert, das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ich glaube, die wenigstens von uns hatten eine, oder ich kann nur von mir sprechen, ich hatte wirklich noch nie eine Situation, in dem Moment, wo ich sage, ich hatte Angst, jetzt zurückblickend, wie gesagt, keine Ahnung, halt irgendwas im Football oder keine Ahnung, die Angst, komme ich von dieser Verletzung nochmal zurück. Mhm. Aber ich würde das halt eher als Sorge betonen, weil die Konsequenz ist halt, ja, ich verliere meinen Job und mache dann etwas anderes. Also ist ja keine Sorge ums Dasein. Ich wurde jetzt, also keine Ahnung, ich glaube, wenn man mit einer Waffe überfallen wird, ich glaube, das ist Angst, das ist etwas anderes, mit dieser Situation klarkommen. Ich glaube auch, dass diese Angst, Sorge, wie man das auch immer beschreiben mag, zumindest im Football auch ganz gut ist, denn das Adrenalin steigt, man sieht mehr, man hört mehr, man ist fokussiert. Es hat ja evolutionär eine Rolle. Aber ich glaube, um deine Frage direkt und konkret zu beantworten, etwas nicht zu schaffen, also diese Sorge daran zu scheitern, ich glaube, manchmal ist es einfacher zu denken, was ist denn, wenn es klappt, anstatt zu sagen, was ist, wenn es nicht klappt. Versuch so, ist einfacher gesagt als getan. Muss aber sagen, durch diese, ich sage jetzt mal, Niederschläge oder Probleme, die ich lösen musste, gewachsen bin in dem Fall und dass ich halt sagen kann, ja, das schaffe ich auch noch irgendwie. Oder wenn es nicht klappt, was ist denn die eigentliche Konsequenz? Und in den meisten Fällen, klar gibt es Umstände, die sind radikal und sind echt schlimm, aber ich sage mal, in den meisten Fällen, für mich selbst zumindest, wäre das Scheitern, glaube ich, schwerer im Kopf als in der eigentlichen Tatsache.
Finde ich einen super Tipp, darüber nachzudenken, was wäre denn, wenn das klappen könnte, statt immer zu denken, man könnte scheitern. Finde ich eine sehr, sehr gute Herangehensweise, auch in anderen Bereichen, nicht nur im Sportbereich. Also es ist, glaube ich, so think back irgendwie, finde ich super passend. Ich muss jetzt die Kurve bekommen zu einem ganz anderen Thema und was mich das Harte ist nicht Kurve, ganz ja. einfach. Ja, und zwar ich habe in letzter Zeit Berichte gelesen und da interessiert mich deine Meinung, Sebastian, dass die NFL mit Zuschauerschwund kämpfen müsse. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen sagt man, geht das Interesse verloren am Football. Dennoch hat der Super Bowl ja immer noch diese Top-Einschaltquoten, aber die Kids, die haben E-Sports im Kopf. Momentan gewinnt ja auch Fußball in Amerika irgendwie an Bedeutung. Die wollen Messi sehen, wollen Ronaldo sehen. Wie siehst du das? Da interessiert mich deine Meinung.
Ich habe die Studie jetzt nicht gelesen. Muss auch ganz ehrlich sagen, ein bisschen überraschend für mich, wenn es so ist. Frage ich mich, ob es Corona-bedingt ist. Klar, wegen Zuschauerzahlen im Stadion natürlich selbst, war ja fast nichts. Ein paar Stadien waren ja ein bisschen auf. Es stimmt, ich glaube, jeder Sport, was Football hat auch versucht, in Deutschland versuchen, den Markt übernehmen, ist vielleicht jetzt ein bisschen stark ausgedrückt, aber ihren Markt, ihren Share dazu bekommen. Hier, du hast recht, also E-Sports ist explodiert. Ich meine, wir sehen es halt hier auf ESPN etc., also auf den großen Kanälen, wird gezeigt. Fußball auf jeden Fall. Und
es gibt auch ein Nachwuchsproblem angeblich bei Spielern an den Highschools.
Auch interessant, kann ich auch noch nicht. Wobei, vielleicht ist es auch von den Eltern angetrieben. Wir hatten jetzt die Verletzungen angesprochen. Dass viele Eltern halt sagen, das ist mir nicht wert, dass mein Kind diese Lasten trägt. Vor allen Dingen, wenn es halt andere Sportarten gibt. Ich meine, in Amerika, der Profisport, ich meine, in Deutschland, zumindest als ich da noch gelebt habe, hat es sich so angefühlt, es war Fußball oder nichts. Klar gibt es noch die anderen Sportarten etc., aber ich irgendwie jedes Kind oder fast jedes Kind wollte irgendwie Profifußballer werden. Hier gibt es ja die großen drei, vielleicht vier Sportarten zwischen American Football, Basketball, Hockey, dann vielleicht ja noch Soccer, kommt zumindest. Das heißt, du kannst, wenn es nur um Profi geht, nur um Geld verdienen, nur um was auch immer deine Motivation ist, kann man sich da natürlich noch einen anderen Sport aussuchen und auch Baseball natürlich noch vergessen, wo die Gehälter ja richtig krass sind. Kann man sich natürlich in einen Sport verlieben, der nicht so körperbetont ist.
Ja, das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage daran gewesen, Sebastian, wie man sich dann neu erfindet eigentlich nach so einer Athletenkarriere. Du hast ja sehr, sehr viel jetzt in den Medien gearbeitet. Du hast mit unserem Ex- oder früheren Gast bei Wunderbar Together, Markus Kuhn, zusammen einen wunderbaren Football-Podcast. Es gibt ja auch in Deutschland echt einen kleinen Football-Boom. Du bist bei The Zone. Du hast bei verschiedenen einfach Medienplattformen jetzt angeheuert. Aber wo siehst du denn deine Berufung? Also wenn du mal so in die nächsten Jahre guckst, was passiert mit Sebastian? Wie stellst du dir Sebastian Vollmer 2026 vor?
Also ich habe eine riesen Genugtuung, meine Kinder aufwachsen zu sehen. Meine Tochter wurde in meinem letzten Profijahr geboren. Sie war auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, ich höre auf. Ich konnte meinen Körper, ich sage jetzt mal, verschleißen, das konnte ich mit mir gut vereinbaren, aber sobald ich halt noch für jemand anderen da sein muss und will, konnte ich das halt nicht mehr in meinem Kopf argumentieren, dann kam ich da quasi aus diesem Football-Dasein irgendwie raus. Also da ist auf jeden Fall ein guter Vater und Ehemann zu sein, das ist, glaube ich, Nummer eins Priorität für mich. Um jetzt weniger sentimental zu werden, ich baue hier am Strand Häuser, das ist ein Riesenspaß für mich.
Geil.
Cool. Ob es eine totale Berufung ist, aber für die letzten und die nächsten paar Jahre auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einfach irgendwie schön, was zu bauen, was am Ende halt da steht.
Und die kann man mieten, die Häuser?
Bei mieten oder kaufen, je nachdem, wo die sind und aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt hier eine Urlaubsstadt und das Mietgeschäft boomt. Also auch das Verkaufen auch, ich meine, das weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber hier ist halt eine Flucht nach Vorstädten, nach aus diesen großen Metropolen raus. Das sehen wir hier auf jeden Fall. Da ist ein Riesenspaß dann, aber auch, ich glaube, ein lebenslanger Wille und ein lebenslanger Anstoß ist auf jeden Fall, die NFL auch nach Deutschland weiterzubringen. Also ich arbeite immer noch für die NFL, teilweise auch für die Patriots, den Namen, weil am Ende ist es halt irgendwie Marketing, aber den Leuten etwas zu zeigen, was mir der Sport ermöglicht hat, und vielleicht haben sie halt Interesse, selbst dran zu spielen oder einfach nur zuzuschauen. Und es ist halt, für mich ist Football auch ein sehr sozialer Sport. Also ja. Vor allen Dingen halt hier in Amerika, das ist halt sonntags, von morgen, je nachdem, wann dein Team halt spielt, von morgens bis abends wird irgendwie gegrillt, gekocht, alle sitzen zusammen am Grill oder Tailgating, und das ist halt ein richtiges Event, und da kann man sich halt schon dran gewöhnen, aber dieses Verbundenheit, ich meine, das ist im Fußball wahrscheinlich ähnlich, aber halt dieses sogenannte Tailgating, das ist schon etwas Besonderes, was mich halt echt sehr fasziniert, und ich glaube, da würden die Deutschen, ich glaube, wenn du eine Bratwurst und ein Bierchen dabei hast, können die Deutschen da auch schnell Gefallen dran finden.
Tailgating, so ein schönes Bild, ja, das einfach rumstehen im Kreis, Kofferraum auf vom Pickup, Grill anschmeißen und locker sein, das ist auch was, glaube ich, sich viele wünschen jetzt gerade in der Zeit, wenn man wieder auf den Sommer guckt. Sebastian, ich habe gerade zu dem Thema sich gut fühlen auch noch eine letzte Frage an dich. Dann gebe ich nämlich an Olli ab für die Verabschiedung. Wir enden unsere Podcast hier immer mit Musik, und du hast gerade so schön beschrieben, wie man sich auch gut fühlen kann in den USA. Jetzt geht's aber um dein musikalisches Brain. Wir tauchen nämlich immer in die Playlist unserer Gäste und fragen am Ende, lieber Sebastian, mit welchem Song, mit welchem Track, mit welchem Stück Musik fühlst du dich richtig wunderbar?
Ich glaube, es kommt auf die Situation drauf an. Musik ist für mich etwas, das meine Gefühlslage widerspiegelt oder mich in die Gefühlslage bringt, die ich haben möchte. Das heißt, vor dem Fußballspiel ist mit Sicherheit, war es Rap, Hip-Hop, sowas in der Richtung. Wahrscheinlich auch eher aggressiver, als ich halt normalerweise, keine Ahnung, immer mit dem Auto höre, wenn ich zum Coffeeshop fahre. Aber wie gesagt, ich glaube im Moment, ich habe hier eine Station, heißt Laidback Beach Music. Das ist halt dieses Reggae-Underton. Das ist also so leise auf, also ist aufgedreht, aber schön leise so im Hintergrund. Da fühle ich mich schon ganz wohl hier am Strand. Das ist schon, schon was Besonderes. Das ist normalerweise meine Gefühlslage, würde ich sagen.
Also eigentlich kein Track, sondern eine Station, die du uns empfiehlst, ja?
Ja, siehst du mal, das ist ja das volle Programm von mir. Kannst du nicht nur eins, sondern das Ganze bist du den Tag gewappnet.
Tell you about the book of love. Busy trying to write the book of me. Good days, bad days, bittersweet, that's poetry. Normally I don't wear these, but right now if they do crease, it's all good. I've been dying for a good time, like yes please. I couldn't hear you inside the party. I wanna know what you said, ay. I wanna know what's on your mind, what's going on in your head, ay. I ain't saying that it's all love, but you can call me up if you need a friend. Know that old saying back when nothing good happens.
Schade, dass der Podcast schon vorbei ist. Olli, ich hupfe ja raus und ich überlasse dir die Verabschiedung. Sebastian, ich bin ein bisschen unhöflich, aber ich habe eine virtuelle Lesung, die gleich losgeht, die ich moderieren muss. Und Sebastian, ich habe das wirklich geliebt, das Gespräch, und freue mich schon auf die nächsten. Olli, ich überlasse dir den Rest. Ciao.
Kein Problem. Danke dir, Felix.
Danke, Felix, und viel Erfolg bei deiner Lesung. Sebastian, ich habe für dich zum krönenden Abschluss beziehungsweise zur Verabschiedung noch eine kleine Section vorbereitet. Die machen wir mit all unseren Gästen. Es handelt sich um unsere sogenannte Rapid Fire Round. Ich würde sagen, wenn du nichts dagegen hast, starten wir auch direkt und ja, legen los. Streiten oder ignorieren?
Im normalen Leben ignorieren. Am Fußballfeld sieht es wahrscheinlich anders aus.
Angriff oder Verteidigung?
Verteidigung.
Vergebung oder Rache?
Vergebung.
Risiko oder Sicherheit?
Sicherheit.
Geber oder Nehmer?
Geber.
Snooze oder Aufstehen?
Aufstehen.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Geburtstag feiern oder aussitzen?
Aussitzen.
Cowboy oder Indianer?
Cowboy.
Mieten oder besitzen?
Besitzen.
Haus in der Stadt oder auf dem Land?
Land.
Flugangst oder Flugfreude?
Flugfreude.
Gaming oder Gambling?
Keins.
Routine oder Spontanität?
Routine.
PlayStation oder Nintendo?
Keine Zeit zu beim.
Auto oder Boot?
Auto.
Home Office oder Work Office?
Work Office.
Perfektionist oder better done than perfect?
Perfektionist.
Vegane Wurst oder echte Wurst?
Echte Wurst.
Nutella mit oder ohne Butter?
Boah, schon 20 Jahre her. ohne.
Sparen oder ausgeben?
Sparen.
Weißwein oder Rotwein?
Rotwein.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Selber fahren oder autonom fahren?
Selber fahren.
iOS oder Android?
iOS.
Work hard oder play hard?
Work hard.
Instagram oder TikTok?
Instagram.
The Zone oder ESPN?
Ich wurde von The Zone bezahlt. The Zone.
Tom Brady oder Patrick Mahomes?
Tom Brady.
Deutschland oder Amerika?
Amerika einfach, weil ich natürlich hier lebe, bin aber echt, echt gerne in Deutschland.
Okay, that's it. Danke. Okay.
Das ist schwer.
Ja, super, aber hast du gut gemacht. Hat uns echt gefreut.
Sehr gut. Ciao, ciao.
Ciao.